Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Wir wollten Ihnen jetzt eigentlich den Countdown aus Cape Canaveral vorspielen. Zum ersten Mal seit 9 Jahren sollte um 22.32 Uhr eine amerikanische Rakete zur ISS starten. Es wäre ein durchaus historischer Moment gewesen. Doch das Wetter hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was das jetzt bedeutet, darüber spreche ich gleich mit unserem Raumfahrtexperten Guido Meyer. Wirklich historisch ist, was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute vorgestellt hat. Einen europäischen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro, finanziert über gemeinschaftliche Schulden. Darüber spreche ich mit dem SPD-Europapolitiker im Bundestag, Axel Schäfer. Außerdem, der Lufthansa-Aufsichtsrat vertagt überraschend die Entscheidung darüber, ob er das Rettungspaket annimmt, und die politisch motivierten Straftaten nehmen in Deutschland zu. Nur gut 10 Minuten vor dem geplanten Start hat die NASA den Countdown gestoppt. Schlechtes Wetter. Also ist die Falcon 9 des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX nicht gestartet. Es hätte ja der erste amerikanische Start zur ISS sein sollen seit 9 Jahren. Guido Meyer aus unserer Forschungsredaktion ist ein Experte für Raumfahrt. Herr Meyer, wie groß ist die Enttäuschung?
Naja, die Enttäuschung war groß bei Donald Trump, würde ich mal sagen. Der ist ja extra eingeflogen, eingeschwebt mit seiner Air Force One aus Washington kommend und konnte gleich wieder abziehen. Sie haben es gesagt, vor etwa einer Stunde kam die Absage. Da hat die Bodenkontrolle Folgendes gesagt:
Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. Launch scrub.
Ganz nüchterne Absage. Man muss sagen, es war voraussehbar. Seit ein paar Tagen tobt da, wir haben es in den Nachrichten eben gehört, hoben Gewitter und Tropenstürme über Floridas Ostküste. Die Hurrikansaison beginnt nächste Woche am 1. Juni. Und heute war es halt Bertha, ein Tropensturm, der im Laufe des Tages an Land gegangen ist in South Carolina. Das ist zwar 2 Bundesstaaten weiter nach oben, nach Norden, aber diese Tropengebiete, die ziehen diese Wolkenbänder hinter sich her und die lagen eben heute ganz stur genau über Cape Canaveral. Die NASA hat gehofft bis zuletzt, dass da ein Sonnenstrahl noch durchkäme und der Himmel sich öffnen würde, hat aber nicht gemacht.
Wann ist denn jetzt die nächste Möglichkeit für einen Start?
Am Samstag ist die nächste, am Sonntag ist die übernächste und auch da ist die Wettervorhersage nur so 50-50. Wie gesagt, das Risiko ist halt, wenn die Hurrikansaison beginnt, Ende Mai, Anfang Juni, einen Termin zu finden, wo nicht nur am Startplatz freie Sicht ist, sondern auch über dem Atlantik. Und darum geht's ja. Falls irgendwas schief geht und der Start abgebrochen werden muss und die Kapsel mit den Astronauten sich löst von der Rakete, dann wird die weggetragen von der Startplattform hinaus aufs Wasser. Und dann dürfen da eben keine Gewitter sein und keine Turbulenzen. Und das ist momentan schwer zu erreichen.
Dieser geplante Start, der sollte ja eigentlich auch der Beweis dafür sein, dass das private Raumfahrtunternehmen SpaceX bemannte Raumfahrt wirklich kann. Jetzt also der Abbruch wegen schlechten Wetters. Ist das ein Prestigeverlust für SpaceX?
Nee, das kann man nicht sagen. Also auch die NASA musste in 30 Jahren Space Shuttle-Flüge quasi jeden Start verschieben. Es ist ganz selten vorgekommen, eben wegen dieser Lage in Florida, in der Mitte Floridas. Das ist subtropisch, da ist dauernd irgendwas. Da können Sie jetzt nicht SpaceX einen Vorwurf machen. Im Gegenteil, man muss eigentlich sogar sagen, dass die Sicherheitsmaßnahmen alle eingehalten wurden. Die Rakete wurde betankt, ganz nach Plan, mit Kerosin und flüssigem Sauerstoff. Und dann wurde halt geschaut, 15 Minuten vorher, gehen wir jetzt weiter mit dem Countdown? Wird es sich aufklären oder nicht? Und da haben sie entschieden, das wird nichts mehr. Also das ist kein Vorwurf, der SpaceX zu machen wäre.
Danke an meinen Kollegen Guido Meyer. Und wenn Sie wissen wollen, wie Elon Musk von SpaceX an die Spitze der Weltraumtechnologie gekommen ist, dann schauen Sie doch mal auf dlf.de/Nachrichten. Dort haben wir einen vertiefenden Beitrag dazu. 750 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die Ursula von der Leyen heute genannt hat für den europäischen Wiederaufbaufonds nach Corona. 750 Milliarden zusätzlich zum bestehenden EU-Haushalt. Das sind nochmal 250 Milliarden mehr, als Deutschland und Frankreich vorgeschlagen hatten. Das ist jetzt nicht nur wegen der Summe historisch. Es ist es auch, weil die EU erstmals nun doch gemeinsame Schulden aufnehmen will. Vorausgesetzt, die Mitgliedstaaten stimmen zu, und das ist alles andere als sicher. Aus dem Deutschlandfunkstudio Brüssel, Peter Kapern.
Auch einen schönen neuen Namen hat sich die EU-Kommission für das Megaprojekt ausgedacht. Next Generation EU, so heißt der Wiederaufbaufonds, den die Kommissionspräsidentin heute im Brüsseler Europaparlament präsentierte.
The Commission is today proposing a new recovery instrument called Next Generation EU, worth 750 billion euro.
750 Milliarden Euro soll Next Generation EU also schwer sein. 500 Milliarden davon sollen als Zuschüsse ausgeschüttet werden, die übrigen 250 Milliarden als rückzahlbare Kredite. Fließen wird das Geld an die am schwersten von der Corona-Krise betroffenen Regionen und Wirtschaftsbranchen. Die befinden sich zwar überwiegend, aber nicht ausschließlich im südlichen Teil der EU. Dorthin allerdings geht der Löwenanteil. Italien kann den Kommissionsplänen zufolge mit mehr als 170 Milliarden rechnen, um seine Wirtschaft wieder anzukurbeln. 90 Milliarden als Kredit, 80 Milliarden als Zuschuss. Spanien kann mit 140 Milliarden Euro rechnen, 77 Milliarden Zuschüsse, 63 Milliarden Kredit. Und auch in Deutschland kommen 29 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds an. Dabei sollen die Gelder vor allem in die ohnehin definierten Ziele der EU-Politik investiert werden. Auf diese Art werde das Wiederaufbauprogramm zu einem Zukunftsversprechen für die jüngeren Menschen in Europa, so Ursula von der Leyen.
Europe's next generation will harvest the benefits.
Europas nächste Generation wird die Ernte dieser Investitionen einfahren. Investitionen, die sicherstellen, dass Europa klimaneutral sein wird, digital, sozial und ein starker Akteur auf der Weltbühne.
Is digital, is social and a strong global player also in the future.
Auf die nächste Generation kommen aber auch Belastungen zu. Denn die EU-Kommission will sich die 750 Milliarden an den Finanzmärkten leihen. Die Kredite sollen eine Laufzeit von 30 bis 40 Jahren haben und ab 2028 getilgt werden. Die Tilgungsraten kommen dann zum Teil aus den EU-Haushalten, zum Teil aber auch aus Steuern, die die EU künftig selbst einnehmen will, so die Kommissionspräsidentin.
Diese könnten zum Beispiel auf dem geplanten Ausbau des Emissionshandels basieren. Oder auf einer CO2-Grenzsteuer und oder auf einer neuen Digitalsteuer, damit dort, wo Milliarden Gewinne gemacht werden, auch ein Beitrag zum Gemeinwohl erfolgt.
Der Wiederaufbaufonds soll ihren Plänen zufolge an den nächsten siebenjährigen Haushalt der EU angeflanscht werden. Auch der muss, nachdem die Verhandlungen im Februar gescheitert waren, erst noch zwischen den Mitgliedstaaten vereinbart werden. Für diesen mittelfristigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 schlägt die Kommission ein Gesamtvolumen von 1,1 Billionen Euro vor. Und weil diese Gelder frühestens ab 2021 verfügbar sind, will die EU-Kommission den diesjährigen Haushalt noch einmal um 11 Milliarden aufstocken, damit schon ab September Hilfsgelder ausgezahlt werden können. Jetzt liegen also drei Vorschläge für einen Wiederaufbaufonds auf dem Tisch. Der deutsch-französische, der ein Volumen von 500 Milliarden hat, der Plan der Kommission, der abgesehen von der Summe weitgehend deckungsgleich mit dem Konzept von Emmanuel Macron und Angela Merkel ist, und der Plan der vier EU-Staaten, angeführt von Österreich, die ausschließlich Kredite akzeptieren und Zuschüsse ausschließen. Große Zustimmung erhielt Ursula von der Leyen für ihr Konzept im Europaparlament. Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion, sicherte seine Unterstützung zu. Er erinnerte daran, dass noch vor kurzem EU-Flaggen auf den Straßen Italiens verbrannt wurden. Jetzt aber sei die europäische Solidarität zurück.
European Solidarity is back. European flags burned a few weeks ago on the streets in Italy, for example. And Europe is giving today a strong answer. You are not alone.
Ihr seid nicht allein. Das sei heute Europas Antwort, so Weber. Zustimmung auch bei Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen. Selbst die Linke entdeckte am Kommissionsvorschlag einige gute Aspekte. Nur Jörg Meuthen von der AfD nicht.
Das ist komplett irre. Ich flehe die Regierung Österreichs, der Niederlande, Dänemarks und Schwedens an, diesem Wahnsinn die Zustimmung zu verweigern.
Zustimmung zum Kommissionsvorschlag kam aus Rom, Paris, Madrid und Athen und auch aus Berlin, Finanzminister Olaf Scholz.
Diese Vorschläge bauen auf dem auf, was Deutschland und Frankreich zusammen vorgeschlagen haben in den letzten Tagen und Wochen. Und damit ist es gelungen, durch diese gemeinsame Initiative unserer beiden Länder einen Aufbruch in Europa zu ermöglichen.
Niederländische Diplomaten in Brüssel sagten, sie erwarteten langwierige Verhandlungen. Und damit dürften sie definitiv richtig liegen.
750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach Corona. Peter Kapern hat uns den Plan der EU-Kommission vorgestellt. Am Telefon ist Axel Schäfer. Er ist stellvertretender Fraktionschef der SPD im Deutschen Bundestag und dort zuständig für Europapolitik und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also genau die Themenfelder, um die es beim Europäischen Wiederaufbaufonds geht. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
750 Milliarden Euro, der größere Teil davon als Zuschüsse, die nicht zurückbezahlt werden müssen, finanziert über Schulden, die im Namen der EU aufgenommen werden. Manche nennen das auch Schuldenunion. Wie wird das Ihrem Parteifreund und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gefallen, der ja eine Schuldenunion immer abgelehnt hat?
Zum einen ist dieser Plan in seiner Substanz von Olaf Scholz und seinem französischen Amtskollegen mitentwickelt und dann von der Bundeskanzlerin und dem französischen Staatspräsidenten vor einigen Tagen bereits vorgestellt worden. Und auf dieser Basis hat Frau von der Leyen jetzt ihr europäisches Gesamtkonzept heute im Europäischen Parlament präsentiert, inklusive des siebenjährigen Finanzrahmens.
Das stimmt. Und trotzdem hatte Olaf Scholz immer gesagt, gemeinsame Schulden, sozusagen Eurobonds, wie sie ja auch mal hießen, die lehnt er ab.
Das sind keine Eurobonds, sondern das ist ein Geld, was in den europäischen Haushalt eingestellt wird, vor allen Dingen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, 500 Millionen im europäischen Haushalt. 500 Milliarden, andere Dimension. Und zum anderen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung und wir stehen jetzt nicht dafür ein, dass Deutsche für Schulden von anderen Ländern aus der Vergangenheit aufkommen, sondern wir gestalten jetzt gemeinsam Zukunft.
Aus der Vergangenheit nicht, aber in der Zukunft ja schon. Da haftet dann ja doch die gesamte Europäische Union, denn die Schulden werden im Namen der EU, also aller Mitgliedstaaten, aufgenommen.
Ja, aber das heißt doch, wir haben gemeinsame Verantwortung, genauso wie wir wirtschaftlich profitieren. Und das Land, was am meisten von diesem Euro, von dieser Gemeinschaft profitiert, ist Deutschland. Wir sind nicht der Zahlmeister, sondern wir sind der große Profiteur. Und deshalb muss man das gerade in so einer Krise immer wiederholen. Wir haben ein vehementes Interesse daran, an Solidarität einerseits und nach dem Prinzip, unserem Land geht es nur dann gut, wenn es unseren Nachbarn nicht schlecht geht.
Aber die Befürchtung der Skeptiker ist da ja immer, dass am Ende Deutschland eben auch haften muss für, ich sag mal, nicht so solide Wirtschaftspolitik in anderen europäischen Staaten. Sehen Sie die Gefahr jetzt nicht auf uns zukommen?
Nein, ich sehe die nicht, weil die durch Griechenland schon widerlegt worden ist. Denken Sie doch mal ein paar Jahre zurück, was wir eine Kampagne hatten, um Gottes Willen, was die schlimmen Griechen mit unserem armen Geld machen. Es stimmte einfach nicht. Deutschland hat das überhaupt nicht geschadet und wir haben große Absatzmärkte überall und wir haben auch eine Verpflichtung, ein Stück von dem, was wir erbringen, auch mit anderen zu teilen, so wie das andere mit uns auch machen.
Aber noch vor kurzem hatte zum Beispiel Italien eine Regierung, die auf europäische Vorgaben und europäischen Zusammenhalt gepfiffen hat. Jetzt sollen diese Kredite erst bis 2058 zurückgezahlt werden. Wer garantiert denn, dass sich bis dahin alle immer ordentlich an alle Vorgaben halten?
Zum einen, wir haben eine andere proeuropäische Regierung jetzt in Italien, die sich auch an Regeln hält.
Jetzt? Aber was ist in 30 Jahren?
Aber das weiß man nicht. Sie wissen das auch nicht, was in 30 Jahren ist. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, an Regeln halten, zum Beispiel europäisches Recht umsetzen. Deutschland tut das in ganz vielen Dingen nicht, aus den verschiedenen Gründen, Föderalismus, Zeitverzug etc. Es ist nicht so, dass wir die Musterknaben sind und alle anderen halten sich nicht an Regeln. Das ist schon der Fall, denn wenn das nicht der Fall wäre, dass sich nicht alle anderen, sieht man jetzt mal von den Auseinandersetzungen mit Polen und Ungarn, an Regeln, auch an Gerichtsentscheidungen halten würden, wären wir niemals die stärkste Wirtschaftskraft der Welt geworden und vor allen Dingen hätten wir niemals jetzt 70 Jahre lang Frieden. Da hätte es ganz andere Auseinandersetzungen gegeben. Also ich bin für eine entschiedene Entdramatisierung auch bei dieser Summe.
Die Niederlande haben aber schon erklärt, dass sie dem so nicht zustimmen werden und die kündigen lange Verhandlungen an. Jetzt brauchen Länder wie Italien oder Spanien oder Frankreich das Geld aber ja eher gestern als morgen. Das heißt, haben wir überhaupt so viel Zeit?
Das wird eine ganz spannende Frage, wie viel Zeit wir haben. Aber auch da reden wir über die Fakten. Die Länder, die Bedenken haben, Niederlande, Österreich, Dänemark, Schweden, haben insgesamt weniger Wirtschaftsleistung als Italien. Zweitens, Italien ist auch Nettozahler, genauso wie diese vier Staaten. Und es ist das Problem, dass in diesen Ländern leider Innenpolitik gemacht wird, zum Teil mit europäischen Vorurteilen. Aber damit müssen wir umgehen und es wird nicht der Fall sein, dass diese vier Länder den anderen diktieren können, wie die Finanzpolitik auszusehen hat.
Auch aus der CDU und CSU hört man ja skeptische Stimmen zu diesem Plan. Glauben Sie, dass die Bundesregierung dem so zustimmen kann?
Ja, die Bundesregierung kann dem so zustimmen. Aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hatten wir in der letzten Legislaturperiode, als der Euro gerettet worden ist durch einen italienischen Zentralbankchef der EZB, Mario Draghi, der sagte, ich werde alles unternehmen, um den Euro zu erhalten, whatever it takes. Der wurde hier auch als Falschmünzer und ähnlichem mehr beschimpft. Heute hören Sie davon nichts mehr in der Unionsfraktion. Die wissen auch, dass dieses europäische Finanzsystem auch funktioniert hat. Und ich glaube, nachdem sowohl die Bundeskanzlerin als auch der französische Staatspräsident sich auf einen Vorschlag verständigt und jetzt eine christdemokratische Kommissionspräsidentin aus Deutschland kommt, so einen Vorschlag macht, dass auch die Unionsfraktion, auch wenn einige da murren, dem zustimmen werden.
Sagt Axel Schäfer, stellvertretender SPD-Fraktionschef im Bundestag und zuständig für Europapolitik. Wir haben das Gespräch am früheren Abend aufgezeichnet. Da ist also noch viel Verhandlungsgeschick nötig und da kommt es ab 1. Juli vor allem auf Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Denn dann übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft innerhalb der EU. Heute hat Merkel ihre Schwerpunkte für die Ratspräsidentschaft vorgestellt. Paul Vorreiter.
Werden sich die EU-Mitgliedsländer auf das Wiederaufbauprogramm, das die EU-Kommission heute vorgeschlagen hat, schnell einigen? Schon heute ist klar, die Verhandlungen werden schwierig, so dass das auf einem einzigen EU-Gipfel, also dem anstehenden im Juni, nicht zu machen ist. Das heißt, wie viel von dem 750 Milliarden Euro-Konzept übrig bleibt und wie auch eine Einigung beim damit zusammenhängenden EU-Haushalt 21 bis 27 gefunden werden kann, das liegt vor allem in der Hand der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die im Juli beginnt, die zweite Jahreshälfte über andauert und sich genau um dieses Thema kümmern wird. Kanzlerin Merkel ließ in Berlin durchblicken, dass sie sich auf diese Aufgabe bereits vorbereitet.
Dass das jetzt noch schwierige Verhandlungen werden, ist klar. Die werden auf dem nächsten EU-Rat nicht abgeschlossen werden. Das Ziel muss es sein, dass wir im Herbst genügend Zeit finden, für die nationalen Parlamente und für das Europäische Parlament die Dinge zu beraten, sodass sie alle zum 01.01.2021 dann in Kraft treten können.
Rund 90 Minuten stellten heute Kanzlerin Merkel, Bundesfinanzminister Scholz, Außenminister Maas und Kanzleramtschef Braun den Spitzen des EU-Parlaments per Videoschalte die Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft vor. Ein in Umlauf gebrachtes Papier des Auswärtigen Amtes zeigt, es wird eine Ratspräsidentschaft ganz im Zeichen der Corona-Krise. Die Überwindung wirtschaftlicher und sozialer Krisenfolgen wolle die Bundesregierung prioritär angehen, heißt es darin. Die EU soll außerdem auch in der Krise außenpolitisch handlungsfähig bleiben. Weitere Themen sollen ebenso nicht aus dem Blick verloren werden, etwa die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich, Klimaschutz, Digitalisierung, eine Reform des europäischen Asylsystems unter anderem.
Dass andere Themen nicht hinten runterfallen sollen, das ist schon mal gut, denn solche Dinge wie das Klimagesetz, die Frage der 2030-Ziele, aber auch die Frage Asylsystem, das sind Themen, die anstehen, die dringend sind, Probleme, die nicht weggegangen sind und die brauchen dringend jetzt auch eine Beschäftigung. Und auch da brauchen wir eine Ratspräsidentschaft, die sich dafür einsetzt,
sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Kar Keller. Ähnliche Worte fand nach der Videokonferenz auch Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan.
Es ist deutlich geworden, dass es darüber hinaus aber auch noch weitere Themen gibt, die je nach politischer Perspektive zu bearbeiten sind. Und ich habe stark gemacht, dass wir natürlich die soziale Dimension in der ganzen Frage des Wiederaufbaus nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Mit Blick auf den wirtschaftlichen Wiederaufbau sieht der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann gute Voraussetzungen für die deutsche Ratspräsidentschaft.
Ich sehe Deutschland hier gut aufgestellt. Wir haben ja selber ein großes Programm vorgegeben für unsere Wirtschaft. Umso mehr wird es darauf ankommen, dass wir in der deutschen Ratspräsidentschaft auch eine Mittlerrolle einnehmen. Olaf Scholz und die Bundesregierung sind vorangegangen mit einem großen, mit einem mutigen Vorschlag.
Die deutsche Ratspräsidentschaft wird unter erschwerten Arbeitsbedingungen stattfinden. Physische Treffen werden nur in eingeschränktem Rahmen möglich sein, heißt es in dem geleakten Papier des Auswärtigen Amtes. Die Bundesregierung stellt auch in Aussicht, dass manche vorgesehenen Themen unter den Tisch fallen könnten. Dann müssen sich die nächsten Länder darum kümmern, die die Ratspräsidentschaft innehaben, Portugal und Slowenien.
Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt ihre Schwerpunkte für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor, aus dem Deutschlandfunkstudio Brüssel berichtete Paul Vorreiter. Bevor Angela Merkel die Ratspräsidentschaft übernimmt, muss sie erst einmal für die eigenen deutschen Interessen in Brüssel kämpfen, für das Hilfspaket, das der Lufthansa zugutekommen soll. Und das kann happig werden, denn Brüssel stellt Bedingungen, die die Lufthansa offensichtlich so sehr fürchtet, dass ihr Aufsichtsrat heute noch nicht bereit war, das Hilfspaket anzunehmen. Warum, erklärt Lars Hoffmann.
Das Rettungspaket für die Lufthansa könnte an den Forderungen der EU scheitern. Denn Brüssel fordert, dass die Lufthansa auf wichtige Start- und Landerechte in Frankfurt und München verzichtet. Für den Aufsichtsrat der Fluglinie ist das nicht akzeptabel. Markus Wahl, den Präsidenten der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, hat die Nachricht vom Nein des Aufsichtsrates auf dem falschen Fuß erwischt.
Die Entscheidung des Aufsichtsrats, das Hilfspaket erst einmal abzulehnen, hat mich tatsächlich extrem überrascht. Wenn man sich aber so ein bisschen die Hintergründe anschaut, dass ganz offensichtlich völlig unsinnige, wettbewerbsverzerrende Vorgaben da aus Brüssel kommen, kann ich zumindest nachvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Die EU fordere aber noch deutlich mehr als nur Slots an Konkurrenten abzugeben, sagt Markus Wahl.
Die EU-Kommission fordert darüber hinaus, dass da auch noch die gesammelte Logistik, die mit der Fliegerei zu tun hat, an den Mitbewerber weitergegeben werden kann. Und das ist ja quasi so, als würde man einen Teil seines Flugbetriebs da weitervergeben müssen. Und das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich bei Lufthansa zu Entsetzen geführt hat.
Die EU-Kommission legt bei Staatshilfen strenge Kriterien an und stellt oft Bedingungen. Sie will so verhindern, dass einzelne Unternehmen bevorzugt werden, dass also der Wettbewerb behindert oder verzerrt wird. Das weiß auch Daniel Flohr, der Vorsitzende der Flugbegleitergewerkschaft UFO.
Der rechtliche Rahmen, auf den sich da die Kommission bezieht, der ist nachvollziehbar, aber der ist überhaupt nicht auf diese Situation anwendbar. Insofern ist das zumindest mal aus unserer Sicht nachvollziehbar, dass der Aufsichtsrat sagt, solange diese Forderung von Brüssel im Raum steht, können wir hier nicht guten Gewissens zustimmen.
Auch Mira Neumeier sieht das so. Sie ist bei der Gewerkschaft Verdi für die Lufthansa zuständig. Sie bemängelt vor allem, dass die Lufthansa Slots und damit beispielsweise auch Arbeitsplätze an Billigflieger verlieren soll. Unternehmen wie Ryanair beispielsweise, bei denen Gewerkschaften schon lange die Arbeitsbedingungen kritisieren.
Andere Airlines, im speziellen Low-Cost-Carrier, die schlimmste Sozialdumping betreiben, in dieser Art an deutschen Standorten zu fördern, ist aus unserer Sicht Wettbewerbsverzerrung auf Kosten der Beschäftigten. Die Kommission zeigt damit ein weiteres Mal und macht damit sehr deutlich, dass sie aktiv am Verfall sozialer Standards im Luftverkehr mitwirkt.
Mira Neumeier befürchtet, dass so insgesamt die Arbeitsbedingungen im Luftverkehr unter Druck geraten. Das will auch Markus Wahl von der Pilotengewerkschaft Cockpit verhindern. Er setzt darauf, dass Bundeskanzlerin Merkel in Brüssel Druck macht. Ansonsten drohe etwas, was, so Wahl, niemand wollen könne.
Nämlich, dass auf der einen Seite bei Lufthansa gut tarifierte Arbeitsplätze abgebaut werden und dafür durch EU-Vorgaben, eventuell bei irgendwelchen Billigfliegern mit zweifelhaften Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze ansteigen, dann kann das doch auch nicht im Interesse der EU sein. Und vielleicht muss man das deutlich machen bei den EU-Wettbewerbshütern. Und vielleicht gibt es dann auch eine Chance, dass man da doch noch zu einer Einigung kommt.
Aber all das muss schnell gehen, sonst geht der Lufthansa das Geld aus. Der Aufsichtsrat hat mitgeteilt, er halte das schon ausgehandelte Rettungspaket eigentlich für den besten Weg. Jetzt müssten aber auch wieder Alternativen geprüft werden. Eventuell heißt das dann doch wieder, auch eine Insolvenz der Lufthansa könnte möglich sein.
Lufthansa vertagt die Entscheidung über die Annahme des Hilfspaketes, Lars Hoffmann berichtete. Morgen soll der chinesische Volkskongress über das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong abstimmen. Dagegen sind heute wieder tausende Hongkonger auf die Straße gegangen und auch gegen ein anderes Gesetz. Steffen Wurzel.
Trotz Coronavirus-bedingter Versammlungsverbote, Tausende, vor allem junge Menschen, sind heute in Hongkong auf die Straßen gegangen. Sie versammelten sich unter anderem in der Nähe des Parlamentsgebäudes im Zentrum der autonom regierten Stadt. Die Polizei löste die Demos und Sitzblockaden mit Gewalt auf. Sie setzte unter anderem Pfefferspray ein. Einsatzkräfte schossen außerdem mit sogenannten Pfeffergeschossen. Das sind mit einer Art Pfefferspray gefüllte Gummigeschosse. Die Polizei nahm fast 300 Menschen fest. Das ist selbst für Hongkonger Verhältnisse eine relativ hohe Zahl an einem Tag. Die Proteste richteten sich heute im Speziellen gegen ein geplantes Gesetz gegen die Verunglimpfung der chinesischen Nationalhymne. Über dieses Gesetz haben die Abgeordneten heute beraten. Kommt es wie geplant, droht allen, die sich in Hongkong künftig lustig machen über Chinas Nationalhymne, eine Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren. Chinas kommunistische Staatsführung drängt Hongkongs nur teilweise frei gewähltes Parlament seit langem dazu, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Hintergrund sind zum Beispiel Szenen bei Fußballspielen und bei anderen Sportveranstaltungen in Hongkong, bei denen sich regelmäßig zigtausende Menschen umdrehen, laut buhrufen oder pfeifen, wenn die chinesische Nationalhymne erklingt. Morgen werden in Hongkong neue, noch heftigere Proteste erwartet, denn dann soll der chinesische Volkskongress in Peking ein weitreichendes Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit für Hongkong verabschieden. Erst seit Ende vergangener Woche ist überhaupt bekannt, dass Chinas Scheinparlament in Peking das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong plant.
Die spanische Regierung hat eine 10-tägige Staatstrauer ausgerufen für die Opfer der Corona-Pandemie. Marc Dugge.
Spanien hat am Mittag mit einer Schweigeminute der Toten gedacht, die an den Folgen des Coronavirus gestorben sind. Heute beginnt eine 10-tägige Staatstrauer. Um 12 Uhr mittags hielt Spanien für eine Minute inne. Allen voran Staatsoberhaupt König Felipe VI. Er stand mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern vor dem Zarzuela-Palast. Alle waren sie in Schwarz gekleidet. Das spanische Fernsehen zeigte, wie sich Menschen im ganzen Land vor Krankenhäusern, Altersheimen, Unternehmen und in Markthallen versammelt hatten. Gemeinsam gedachten sie der mehr als 27.000 Menschen, die dem Coronavirus in Spanien zum Opfer gefallen sind. Das Land wurde von der Epidemie besonders hart getroffen. In ganz Spanien wehen jetzt die Fahnen 10 Tage lang auf Halbmast. Es ist die längste Staatstrauer in der Geschichte der spanischen Demokratie. Sobald der Alarmzustand vorüber ist, soll ein großer Staatsakt für die Opfer des Coronavirus stattfinden.
Wer ist die Frau, die den österreichischen Rechtspopulisten Heinz-Christian Strache in einem Video in die Falle lockte? Auch ein Jahr später ist das nicht klar. Jetzt gibt es Fahndungsfotos. Clemens Fehrenkotte.
Das österreichische Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben das sogenannte Ibiza-Video in seiner Gesamtlänge sichergestellt. Zugleich veröffentlichte das BKA in Wien auf seiner Internetseite mehrere Fahndungsfotos der jungen Frau, die sich beim Zustandekommen des Treffens im Juli 2017 auf Ibiza gegenüber dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und seinem Parteifreund Gudenus als angebliche Oligarchennichte ausgegeben haben soll. Ende April habe die Sonderkommission Tape im BKA das Video in Österreich bei einem Bekannten des mutmaßlichen Drahtziehers eines Anwalts sichergestellt, wie die Austrian Presseagentur den Leiter der Sonderkommission zitiert. Das beschlagnahmte Material, 12 Stunden Video und 8 Stunden Audioaufnahmen, habe sich auf einer Mikrospeicherkarte befunden. Der gesamte Abend sei, Zitat, nahtlos aufgenommen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand könne man eine Fremdfinanzierung oder einen nachrichtendienstlichen Hintergrund ausschließen, sagte SOKO-Leiter Dieter Zephan gegenüber der Austrian Presseagentur. Vielmehr handle es sich bei der Gruppe, die dem damaligen FPÖ-Chef auf Ibiza eine Falle gestellt habe, um eine, Zitat, kriminelle Vereinigung, die das Video anschließend habe verkaufen wollen. In wenigen Tagen nimmt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im österreichischen Parlament die Ibiza-Affäre unter die Lupe.
Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat eine Studie veröffentlicht. Sie zeigt, die Corona-Krise trifft wirtschaftlich vor allem die Jungen. Dietrich Karl Meurer.
Seit Beginn der Pandemie sind weltweit 305 Millionen Menschen arbeitslos geworden, heißt es von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Besonders hart und schnell habe es junge Leute getroffen und dabei wiederum vor allem Frauen. Das sagte in Genf ILO-Generaldirektor Guy Ryder bei der Vorstellung einer Umfrage zum globalen Arbeitsmarkt. Bei den jungen Menschen, die ihren Job behalten haben, habe sich der Arbeitsumfang um fast ein Viertel reduziert. Guy Ryder verwies darauf, dass 3/4 der jungen Leute in Jobs ohne Vertrag und soziale Absicherung arbeiten. Besonders häufig seien solche prekären Beschäftigungsverhältnisse in Afrika und Südasien. Im Zuge der Pandemie würde auch die Aus- und Weiterbildung vieler junger Menschen unterbrochen oder gar abgebrochen. ILO-Generaldirektor Guy Ryder befürchtet negative Langzeitfolgen und sprach gar von einer Lockdown-Generation. Es müssten schnell Maßnahmen ergriffen werden, um ihre Situation zu verbessern. Schlecht seien die Jobaussichten auch für diejenigen, die gerade ihr Studium oder ihre Ausbildung beenden.
Die meisten großen Messen sind abgesagt. Bücherfreunde aber dürfen sich freuen, berichtet Wolfgang Hettfleisch.
Die Frankfurter Buchmesse soll im Herbst trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Das Branchentreffen ist vom 14. bis zum 18. Oktober auf dem Messegelände und an verschiedenen Standorten in der Stadt vorgesehen. Ein Teil des Programms soll ins Internet verlagert werden. In diesem Jahr sei die Durchführung wichtiger als je zuvor, erklärte Buchmessedirektor Boos. Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann nannte die Entscheidung des Aufsichtsrats der Buchmesseholding BBG ein wichtiges Signal für die Stadt und die gesamte literarische Welt. Ein detailliertes Hygienekonzept, das den Frankfurter Gesundheitsbehörden bereits vorgestellt wurde, soll einen eingeschränkten Messebetrieb unter strengen Auflagen möglich machen. Unklar ist, in welchem Umfang Reisebeschränkungen den Besuch internationaler Gäste verhindern werden.
Es ist 23.40 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und Klaus-Rainer Jackisch blickt für uns jetzt auf den Handelstag an der Frankfurter Börse.
Gute Stimmung auch heute am Frankfurter Aktienmarkt. Die Anleger setzten erneut auf weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen sowie auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft. Der deutsche Aktienindex stieg um 1,3% und schloss mit 11.657 Punkten. Das sind 153 mehr als gestern. Für Kauflaune sorgte vor allem das neue Hilfspaket der Europäischen Union. Die geplante Aufstockung des Wiederaufbaufonds um rund ein Drittel auf 750 Milliarden Euro hörten die Anleger gerne, ebenso wie Äußerungen von Ratsmitgliedern der Europäischen Zentralbank. Sie deuten darauf hin, dass die Währungshüter ihr Hilfspaket schon in der kommenden Woche noch einmal massiv aufstocken, möglicherweise um bis zu 500 Milliarden Euro. Stark gefragt waren vor allem Automobilwerte. Sie profitierten von Plänen der französischen Regierung für großzügige Kaufprämien und lösten damit Spekulationen aus, Berlin werde bald nachziehen. Besonders kräftig waren die Gewinne bei Daimler, die Aktie stieg um fast 9%. Doch die fast euphorische Stimmung bekam am Nachmittag einen Dämpfer, denn der Aufsichtsrat der schwer angeschlagenen Lufthansa verweigerte heute dem 9 Milliarden schweren Rettungspaket der Bundesregierung die Zustimmung und vertagte die notwendige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung.
Klaus-Rainer Jackisch aus der Frankfurter Börse. Der Dow Jones stieg um 2,2% auf 25.548 Punkte. Rechtsextreme Verschwörer, die von einer geplanten Weltregierung schwadronieren und damit eine angebliche jüdische Weltverschwörung meinen und zum Widerstand aufrufen. Jetzt in der Corona-Krise wird politisch motivierte Kriminalität wieder deutlich sichtbar. Aber auch schon vor Corona ist die Zahl politisch motivierter Straftaten angestiegen, von rechts, aber auch von links. Das wird in der politischen Kriminalitätsstatistik deutlich, über die Gudula Geuter berichtet.
Politisch motivierte Straftaten machen nur einen kleinen Bruchteil der Delikte in Deutschland aus. Gleichwohl, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer, seien sie von herausragender Bedeutung, betreffen sie doch die politische Stabilität im Land. Vor dem Hintergrund zeigte sich der CSU-Politiker besorgt. Um mehr als 14% hat die Zahl der Straftaten 2019 gegenüber dem Vorjahr zugenommen, die die Polizei zu Beginn einer Ermittlung als politisch motiviert einschätzt.
Nur im Jahre 2016 war seit der Führung der Statistik die Zahl der Straftaten höher,
betonte Seehofer. Um mehr als 10% hat die Zahl der Taten zugenommen, die dem rechten Spektrum zugerechnet werden. Wie schon in den vergangenen Jahren machen sie mehr als die Hälfte aller politisch motivierten Taten aus.
Ist also schon eine Größenordnung, die uns mit Sorge begleitet, mit großer Sorge.
Auch bei diesen Delikten lag der bisherige Höhepunkt 2016 mit mehr als 41.000 Taten, wurde 2019 fast das damalige Niveau erreicht.
63,8% der Straftaten sind beim rechten Spektrum Propagandadelikte, 13,7% Volksverhetzung, 4,9% Sachbeschädigung und 4,4% Gewaltdelikte.
Wie schon in den Vorjahren ist allerdings die Zahl der Gewalttaten gesunken, rechts wie links. Insgesamt aber registrierten die Ordnungshüter im vergangenen Jahr deutlich mehr linksextreme Taten, um ein Viertel mehr als im Vorjahr.
Wobei mehr als die Hälfte dieser Taten Sachbeschädigungen sind und Verstöße gegen Versammlungsgesetz und Ähnliches.
Dass rechts wie links die Zahlen steigen, interpretiert der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Matthias Middelberg als Zeichen zunehmender Polarisierung. Und auch der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Thüringer SPD-Politiker Georg Mayer, stellte fest,
dass es hier ein aufgeheiztes politisches Klima gibt, was zu weiteren Straftaten führt.
Hasskriminalität, die durch Vorurteile gegen bestimmte Gruppen motiviert ist, nimmt zu, mit gut 7.900 fremdenfeindlichen Taten und einer starken Zunahme bei antisemitischen Delikten mit über 2.000 auf den höchsten Stand seit Aufnahme der Statistik.
93,4% der antisemitischen Straftaten haben einen rechtsextremistischen Hintergrund. Einen ähnlich hohen Anteil haben wir bei den islamfeindlichen Straftaten. Da sind es 90,1%, die einen rechtsextremistischen Hintergrund haben.
Eine Schande für unser Land, kommentierte Bundesjustizministerin Christine Lamprecht. Und Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, ergänzte, ein in Teilen der Gesellschaft latent vorhandener Antisemitismus sei offenbar schwer zurückzudrängen. Er interpretierte die Zahl aber gleichzeitig als Zeichen, dass solche Taten öfter angezeigt würden. Ein Phänomen, das die SPD-Innenpolitikerin Ute Vogt auch in anderen Bereichen erkennen will. Völlig gegen den Trend in rechter und linker Szene verläuft die Entwicklung bei islamistischen Straftaten. Die Abnahme um fast 28% führt das Bundeskriminalamt auf den Niedergang des Islamischen Staates zurück und auf weniger Asylverfahren, aus denen in der Vergangenheit Anhaltspunkte stammten. Allerdings warnt das Bundeskriminalamt, die Bundesrepublik stehe unverändert im unmittelbaren Zielspektrum terroristischer Organisationen. Stark abgenommen hat auch die politische Ausländerkriminalität, die vor allem von innertürkischen Konflikten geprägt ist.
Gudula Geuter berichtete, Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen galt ja lange Zeit als der forscheste Öffner in der Corona-Krise. Diesen Rang haben ihm inzwischen längst Bodo Ramelow in Thüringen und Michael Kretschmer in Sachsen abgelaufen. Und die Bundeskanzlerin ist mehr und mehr Zuschauerin. Das wurde heute bei einer Konferenz zwischen Angela Merkel und den ostdeutschen MinisterpräsidentInnen deutlich. Frank Kapellan hat genau hingehört.
Auf der Merkel'schen Emotionsskala ist es schon ein bemerkenswerter Satz. Einer, der den ganzen Ärger der Kanzlerin über den thüringischen Ministerpräsidenten zum Ausdruck bringt. Es ist eine Watsche. Angela Merkel will da noch etwas loswerden. Ja, sie setzt sogar noch einmal neu an.
Weil ich auf die Frage nach Herrn Ramelow nicht so geantwortet habe.
Nimmt sie den Faden noch einmal auf, um auf ihre Art klarzumachen, dass sie gar nichts davon hält, Corona-Vorschriften grundsätzlich in Frage zu stellen.
Ich sag's ganz offen, die Botschaften waren schon etwas zweideutig. Ich finde, dass der Mindestabstand eine Verpflichtung ist, weil er auch eine Sicherheit für Menschen ist, die davon betroffen sind. Ich lebe ja nicht alleine.
Immerhin springt ihr da ein Sozialdemokrat zur Seite. Michael Müller ist derzeit Vorsitzender der Runde der ostdeutschen Regierungschefs und auch das Berliner Stadtoberhaupt lässt durchblicken, sich bald schon von Abstandsgebot oder Kontaktbeschränkungen zu verabschieden, davon hält er gar nichts.
Mund-Nasen-Schutz, Abstand, Hygieneregeln, alles das ist die Grundlage für diese Öffnungsschritte, für diese Lockerungsschritte, die wir jetzt bundesweit erleben.
Die Kanzlerin ist sichtlich darum bemüht, dem Eindruck entgegenzuwirken, als habe sich der Bund aus der Pandemiebekämpfung verabschiedet. Wann immer der Wunsch besteht, mit mir als Bundeskanzlerin zu reden, wird das natürlich gemacht, betont Merkel. Der Austausch mit dem Kanzleramt bleibt uns sehr wichtig, gibt der regierende Bürgermeister aus Berlin artig zurück. Es sind diplomatisch formulierte Nettigkeiten, die kaum darüber hinwegtäuschen können, dass Merkel gerade erst wieder in die Schranken gewiesen wurde. Zwar bestand Einigkeit darüber, Treffen mit bis zu 10 Personen fortan zu erlauben, doch hätte diese Zahl nach Ansicht der Kanzlerin auch für Privatwohnungen gelten sollen.
Ich habe auch eine leicht modifizierte oder eine modifizierte Sicht auf die Frage, geht es uns etwas an, was in privaten Wohnungen stattfindet? Kein Mensch will Wohnungen durchschnüffeln. Aber dass man Menschen sagt, passt auf, gerade wenn ihr ganz eng zusammensitzt, eine Fete oder eine Party feiert, die Fenster nicht aufmacht, raucht und dann noch vielleicht Alkohol trinkt, dann ist die Gefahr natürlich viel größer. Und darauf hinzuweisen, ist es mir schon wichtig.
Doch längst geht nicht nur ein linker Ministerpräsident eigene Wege, auch CDU-Parteifreund Michael Kretschmer aus Sachsen prescht weiter vor, etwa bei der Öffnung von Kitas und Grundschulen.
Jetzt ist die Situation insofern anders, als dass wir sehr viel über die Krankheit wissen.
Eine Studie aus Baden-Württemberg legt seiner Ansicht nach nahe, dass Kinder bis zu 10 Jahren kaum zur Übertragung von Corona beitragen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigt bereits eine Rückkehr zum Regelbetrieb an. Auch Stefanie Hubig, Sozialdemokratin, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Bildungsministerin in Mainz, schaut zum Nachbarn.
Wir haben in Rheinland-Pfalz ein Corona-Expertenteam, von dem wir uns ständig beraten lassen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir mit Ihnen die Heidelberger Studie genau angucken werden, welche Schlüsse können wir in Rheinland-Pfalz daraus ziehen.
Ganz andere Schlüsse sind bald auf Bundesebene zu ziehen. Nächsten Dienstag beraten Union und SPD über die Konjunkturprogramme des Bundes. Die Unionsforderung nach Vorziehen, aber zugleich vollständiger Abschaffung des Solidaritätszuschlages sorgt für Ärger bei der SPD. Carsten Schneider, Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, bleibt dabei. Die Bestverdienenden müssen weiter zahlen.
Bei der Vollabschaffung des Soli, bei den Oberen, sind es eigentlich nur noch 4%, die den Soli voll zahlen. Reden wir über 10 Milliarden Euro. Das Gesamt-Soli-Aufkommen sind 20 Milliarden. Das heißt, 98% oder 97% zahlen 10 Milliarden. Die oberen drei zahlen die restlichen Gelder.
Die Union wiederum wehrt sich gegen die SPD-Forderung nach einem Familienbonus von 300 Euro je Kind, unabhängig vom Einkommen. Die Woche nach Pfingsten könnte also für die Koalition mal wieder eine aufregende werden.
Wer hat das Sagen bei Lockerungen in der Corona-Politik? Frank Capellan berichtete. Bei der Frage nach dem Ansteckungsrisiko spielen immer wieder auch sogenannte Superspreader eine Rolle. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, können Sie einen vertiefenden Text dazu unter dlf.de/Nachrichten lesen. Wieder erleben die USA einen Fall von Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner, der viele Menschen entsetzt zurücklässt. Ein weißer Polizist drückt einem schwarzen Verdächtigen minutenlang sein Knie an den Hals. Dieser überlebt die Festnahme nicht. Katrin Brandt berichtet.
I can't breathe, ich kann nicht atmen. Dieser Satz weckt bei Afroamerikanern böse Erinnerungen. Vor 6 Jahren wurde der 43 Jahre alte Eric Garner in New York von Polizisten zu Boden gedrückt. Er bat wiederholt um Luft und starb später im Krankenhaus. Der Todeskampf von George Floyd in Minneapolis ist dokumentiert. Ein Handyvideo zeigt, wie der Mann neben einem Auto am Boden liegt, wie sein Nacken vom Knie eines weißen Polizisten niedergedrückt wird. Es ist zu hören, wie er sagt, dass er nicht atmen kann.
Please, please, I can't breathe. Please, man.
Zu hören ist auch, wie Passanten die Polizisten bitten, aufzuhören. Es ist zu sehen, wie Kollegen des Polizisten nicht einschreiten und wie später der leblose Körper zur Seite gerollt wird. George Floyd starb später im Krankenhaus. Die Polizei hatte am Montag einen Betrugsfall untersuchen wollen. Es ging offenbar um einen gefälschten Geldschein. Sie behauptet, Floyd habe Widerstand geleistet. Falsch, sagt sein Anwalt Benjamin Crump.
He was handcuffed long before they took him to that car.
Er hatte schon lange, bevor er zum Auto gebracht wurde, Handschellen an, sagt Crump im Fernsehen. Und man könne im Video an seinem Verhalten erkennen, dass diese tödliche Gewalt nicht nötig gewesen wäre.
And you can see his demeanor from the security video. They did not have to use this excessive lethal force.
Diese Auffassung ist auch Jacob Frey, der Bürgermeister von Minneapolis, ein Weißer, sagte sichtlich bewegt in einer Pressekonferenz.
Whatever.
Was auch immer die Untersuchung ergibt, es kann nicht die einfache Wahrheit verändern, dass er heute Morgen noch bei uns sein sollte. Vier Polizisten wurden gestern entlassen, eine ungewöhnlich schnelle Entscheidung. Nun ermittelt das FBI. Zu klären wird sein, ob die Polizisten dem Gefangenen bewusst Leid antun wollten oder ob sich der Tod unbeabsichtigt im Laufe der Ermittlungen ereignete. In Minneapolis trafen sich gestern Abend hunderte Demonstranten auf der Kreuzung, auf der George Floyd gestorben war.
No justice, no peace. Prosecute the police.
Sie forderten Gerechtigkeit und protestierten gegen Polizeigewalt. Sie zogen durch die Stadt, dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte. Der Tod von George Floyd ist der dritte Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze, der in den vergangenen Wochen diskutiert wurde. In Georgia war ein schwarzer Jogger erschossen worden, weil Nachbarn ihn angeblich für einen Einbrecher gehalten hatten. Erst ein Video brachte die Ermittlungen ins Rollen. In Kentucky starb eine unbewaffnete, unbeteiligte Frau in ihrem Apartment durch Schüsse bei einer Drogenrazzia.
Katrin Brandt berichtete aus Washington und jetzt schauen wir noch in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Rita Fock und gelesen von Martin Schaller.
Ein Thema ist der Anstieg politisch motivierter Kriminalität in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Taten werden der rechten Szene zugeordnet. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert: In Deutschland wird nach Kräften gehasst, es wird bedroht, bespuckt und verachtet. Immer offener gehen Rechtsextremisten und ihre Unterstützer gegen Menschen vor, denen sie die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft absprechen. Jüdinnen und Juden, Muslime, angeblich Fremde. Die Zahlen, die Bundesinnenminister Seehofer vorgetragen hat, sind alarmierend und eine Quittung für 2 Jahre Extremismusbekämpfung, die ihren gefährlichsten Feind heillos unterschätzt hat. Der Kölner Stadtanzeiger sieht Fortschritte bei den Behörden. Überall wird nun genauer hingeguckt. Die Szene muss mit Härte rechnen. Grauzonen werden nicht mehr wie bisher geduldet. Das gilt auch für die AfD, die zum Prüffall und deren Flügel vom Verfassungsschutz zum Beobachtungsobjekt erklärt wurde. Die Strategie ist, da hat Seehofer recht, hochwirksam. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat vorgeschlagen, aufgrund der Corona-Krise Hilfen von 750 Milliarden Euro zu vergeben. Dazu schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg: Es ist richtig, dass die Europäische Kommission ein gigantisches Programm auf die Beine stellt, um den Schwachen auf die Beine zu helfen. Fraglich jedoch, wieso fast die gesamte Summe verschenkt werden soll. Wieso keine Rückzahlungen nach einsetzendem wirtschaftlichen Erfolg? Auch die FAZ ist der Ansicht, eine Schuldenaufnahme durch Brüssel wäre nur vertretbar, Zitat, wenn die Gelder als Kredite weitergeleitet und nicht als Zuschüsse vergeben würden. Um seine Probleme gemeinsam zu lösen, braucht Europa mehr Mut anstelle von immer mehr Geld. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint dagegen, nichts wäre teurer als eine Eskalation der Krise und eine Spaltung der EU zu riskieren. Entscheidend ist nun, dass das Geld nicht in Etatlöchern versickert, sondern dazu dient, die Staaten zukunftsfest zu machen. Gesundheit, Digitalisierung und Klimaschutz müssen die Prioritäten heißen. Und der Reutlinger Generalanzeiger notiert: Klar ist, dass über den Vorschlag aus Brüssel in den nächsten Wochen auf allen Ebenen noch heftig verhandelt wird. Doch scheitert das Aufbauprojekt schließlich am Egoismus einzelner Staaten, dann könnte das der Anfang vom Ende der Europäischen Union sein. Die Tageszeitung aus Berlin schließlich merkt an, die Corona-Krise hat geopolitische Folgen, die die Europäer nicht ignorieren können. Die USA und China pumpen jeweils Billionen Dollar in ihre Wirtschaft, um die Unternehmen zu stabilisieren. Da wäre es keine gute Idee, wenn Deutschland als einziges großes EU-Industrieland genug Geld hätte, um seine Firmen zu retten. Die EU würde für immer abgehängt.
Das war die Presseschau und das war dann auch der Tag im Deutschlandfunk. Rassismus und die Gewalt gegen Afroamerikaner. Dazu können Sie nach den Nachrichten ein Interview mit einem Kulturanthropologen hören in Fazit mit Sigrid Brinkmann. Und morgen um 7:15 haben wir ein Interview mit Friedrich Merz von der CDU zu den Corona-Milliardenhilfsfonds der EU. Ich bin Rainer Brandes, danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.